der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitsgarantie BH1.
Guten Abend, heute Abend zu einem besonderen Stadtgespräch auf Radio BH1, denn wir sind wieder vereint, mein lieber Kollege
Steve Schulz.
Und ich, Uwe Schneider, als belegtes Brötchen klingend heute. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwas im Hals. Ich weiß nicht, woher es kommt, aber vielleicht kriegen wir es bis zum Ende der Sendung wieder weg. Wir haben ein paar Themen, die einigen ja graue Haare wachsen lassen, andere erfreuen werden und vor allen Dingen vielleicht Ihnen ein bisschen Spaß machen. Das alles in den nächsten 60 Minuten. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Bestmöglichen Empfang.
Wir sind BH1.
Meine Hitsgarantie BH1.
Es ist Freitagabend, Sie haben eingeschaltet und damit besonders guten Geschmack bewiesen. Hier ist das Radio BH1 Stadtgespräch. Mein Kollege Steve Schulz, ich bin Uwe Schneider und wir drehen uns jetzt einmal um die eigene Achse und sagen, Mensch, Potsdam ist richtig schön, denn da senden wir ja vom Lenitzsee nach Berlin, nach Brandenburg und auch in den Rest der Welt, wenn Sie uns hören wollen, unter www.radiobh1.de. Aber wir drehen uns jetzt erstmal um die eigene Achse und stellen fest, Potsdam ist so schön, dass es auch viele, viele Geschichten gibt, allerdings auch etwas Trauriges. Ein Stück junge Institution neigt sich im Juni dem Ende, mein lieber Steve. Welche?
Du redest wahrscheinlich von der Villa Kellermann.
Ich rede so viel, aber in diesem Fall tatsächlich von diesem, ja, lukullischen Schlösschen in der Nähe des Wassers.
Ja, schade drum, es ist ja gerade, ja was heißt gerade, es ist vor wenigen Jahren wieder zum Leben erweckt worden. Es war eine ganze Weile ruhig in der und um die Villa Kellermann.
Kurz vor Corona, glaube ich, eröffnet.
2009 bis 2015 war gar nichts dabei. Ich glaube, 2015 hat es Günther Jauch gekauft, aufwendig saniert. Und dann, ich glaube 2019. Ne,
war, kurz vor Corona genau, ging es los war, und war ganz toll.
Eröffnung mit dem Sternekoch aus Berlin, Tim Raue damals noch.
Richtig.
Der hat sich dann aber, glaube ich, letztes Jahr zurückgezogen und dann die Führung des Restaurants übergeben. Und,
an seinen Chefkoch.
An seinen Chefkoch, ganz genau. Und der hat jetzt gesagt, er wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten schließen. Wahrscheinlich so bis zum Juni, Ende Juni wird gemunkelt. Und der Grund dafür ist natürlich auch schade, aber der betrifft wahrscheinlich auch sehr viele andere Gastronomen. Erstens die gestiegenen Kosten, Energiekosten, Lebensmittel etc. Dann ein großes Personalproblem.
Das wird wahrscheinlich das Schwierigste sein, ja.
In der Küche und im Service und so weiter. Und dann die Corona-Nachwehen, die sitzen dann wohl auch noch in dem Unternehmen sehr tief. Von daher wurde dann die Entscheidung getroffen, die Gastronomie einzustellen. Aber man geht so ein bisschen noch mit dem Gedanken schwanger, ob man das Ganze nicht vielleicht irgendwie so ein bisschen als Event-Location weiter verpachten kann.
Also an Ihnen da draußen hat es nicht gelegen, denn man muss Monate im Voraus einen Tisch bestellen, um überhaupt dort essen zu können. Das ist also ganz gut angenommen worden von den Menschen, soweit ich das mitbekomme.
Sehr gut, ja, die hatten ja eine gute Küche, aber gar nicht mal so eine abgehobene Küche, was jetzt so die Gerichte anbelangt.
Mhm. Königsberger Klopse soll es gegeben haben.
Und genau, Hühnerfrikassee und solche Geschichten. Also sehr bodenständiges, aber sehr hochwertiges Essen.
Und zu bezahlbaren Preisen las ich unlängst. Ich war da nie drin, warst du da drin?
Nein, muss ich gestehen.
Hast du keinen Platz bekommen?
Keinen Platz bekommen, so ist es ja.
Siehst du? Kollegen Jauch anrufen, ob er ein Plätzchen hat. Der wird doch einen Dauertisch haben, oder?
Ja, ich wollte aber jetzt nicht irgendwelche anderen Kanäle akquirieren.
Der sonst so erfolgsverwöhnte Günther Jauch, jetzt hat er, obwohl ist ja gar nicht sein Misserfolg.
Nein,
er ist ja auch, nur der Initiator davon.
Er ist Initiator, obwohl er auch zum Gastronom, kurz nach der Eröffnung 2019, zum Gastronom des Jahres gewählt wurde. Ich glaube, momentan ist er gar nicht mehr irgendwie involviert in das Geschehen und in diese Gastronomie. Also ist da nicht mehr irgendwie Teilhaber.
Schade eigentlich. Ein Stück, eine junge Institution neigt sich dem Ende. Aber mal schauen, bis Juni ist noch ein bisschen Zeit. Wer weiß, vielleicht gibt es da doch noch eine Lösung oder findet sich das richtige Personal, die richtigen Leute, die dann den Laden noch weiter am Leben erhalten. So, es gibt aber noch anderes aus Potsdam. Da gibt es eine Horrormeldung für alle Sportler. Der SC Potsdam kommt einfach nicht aus den Schlagzeilen. Jetzt gab es vor kurzer Zeit eine Schlagzeile, wo wir sagen müssen, eieieiei.
BH1.
Meine Hitsgarantie BH1.
Radio BH1 am Freitagabend. Es geht jetzt sportlich, aber sportlich traurig zu. Wenn Sie zu denjenigen gehören, die gerne sich mit Sport befassen, nicht nur Fußball, nicht nur Handball, nicht nur Eishockey, sondern zum Beispiel auch ganz besonders beliebt, hier in Potsdam mit Volleyball, dann werden Sie ganz sicherlich auf den SC Potsdam gestoßen sein, schon des Öfteren. Und wahrscheinlich werden Sie jetzt des Öfteren auch mal Schlagzeilen gelesen haben, die nicht so schön sind. Da hörte man von Finanzproblemen, von Personalien und. Und jetzt gibt es in dieser Woche schon wieder Schlagzeilen, Steve.
Ja, die Schlagzeilen haben aber auch mit dem weiterhin starken Finanzproblem des Vereins zu tun. Im letzten Jahr haben ja erstmal interimsmäßig unterschiedliche Personen die Führung des Vereins übernommen, unter anderem Andreas Klemund als neuer Präsident oder Stefan Göriker als Verwaltungsratschef. Und jüngst Anfang dieser Woche wurde ihnen mitgeteilt, dass ein weiteres Finanzloch von etwa 400.000 Euro bestünde. Und das hat jetzt wahrscheinlich dem Verein den Todesstoß gegeben. Zumindest sagte das der Präsident Klemund, dass er sogar unter den momentanen Bedingungen für eine geregelte Insolvenz sei, weil dieses Loch von 400.000 Euro in keinster Weise irgendwo raus zu begleichen ist.
Gut, im letzten Jahr haben sie eine Finanzspritze bekommen, um den Spielbetrieb zu halten. Dann fehlt jetzt aber trotzdem noch Geld, 400.000 Euro, das ist kein Pappenstiel. Es ist ein neuer, quasi neuer Vorstand, ein neues Präsidium ist da. Die sind erst verhältnismäßig kurz im Amt, aber trotzdem hat man denen jetzt nahegelegt, möglichst ihr Amt schnell wieder niederzulegen. Und sie standen zumindest vor dem Rausschmiss, haben wir gelesen. Und sie sind jetzt dem zuvorgekommen, weil sie selber ihren Rücktritt angekündigt haben zum Ende, ich glaube Mai, ne?
Ich glaube zum Ende April, und da gibt es wohl momentan ein bisschen Zerwürfnisse auch mit dem Vorstand. Der Vorstand sprach von einem Amtserhebungsverfahren, der Präsident sagt, es würde die Satzung nicht hergeben und so weiter. Also da sind die...
Also ein Rausschmiss, egal wie.
Ein Rausschmiss in irgendeiner Art und Weise, den die Satzung hergibt.
Aber warum trennt man sich von denen, die versuchen, das zu retten? Gibt es irgendwelche Vorwürfe, die im Raum stehen?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen hinter verschlossenen Türen. Gab es sicherlich schon irgendwelche Streitereien oder Missverständnisse oder unterschiedliche Richtungen, die sich der Verein entwickeln soll oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch jetzt nicht, wie transparent die einzelnen Positionen dargestellt werden. Von daher, die Situation ist die, dass der Präsident und der Verwaltungsratschef beide sagen, wir treten zurück. Wir haben das hier versucht, innerhalb des letzten Jahres in eine geregelte Bahn zu bringen. Das ist aufgrund dieser Misswirtschaft der letzten Jahre nicht möglich gewesen und deswegen treten sie zurück.
Aber es hat ein Geschmäckle, wenn die sozusagen ihrem Amtsenthebungsverfahren oder ihrem Rausschmiss, was auch immer, zuvorkommen. Das hat ja ein Geschmäckle. Und ich habe das heute Morgen bei unserem lieben Freund Hartmut Behrenwald gehört, dass da auch Vokabeln mit nicht so ganz, da ist es mit der Buchhaltung vielleicht nicht so ganz sauber gelaufen. Man weiß es nicht so richtig. Wir haben da keine Beweise für, dass es Unregelmäßigkeiten war, glaube ich, die Vokabel, die verwendet wurde.
Man muss ja definitiv, wenn es ein Finanzloch von 400.000 Euro jetzt plötzlich auftaucht, dann wird es Unregelmäßigkeiten gegeben haben. Und der Präsident sagt, das liegt eben in den Jahren davor.
Okay. Also in den Jahren davor können wir nicht sagen, wir können Ihnen sagen, was in diesem Wochenende vor Ihnen liegt. Und das ist jetzt mal ein kleiner krasser Themenwechsel. Wir wollen mal zu den schönen Dingen kommen. Wenn Sie Lust haben, etwas Schönes zu erleben, dann gehen Sie doch am Wochenende mal nach Werder. Warum sollte man das tun, lieber Steve?
Das Baumblütenfest fängt an in Werder. Allerdings in einer etwas anderen Art, wie es sonst begangen wird. Nämlich erstmal werden morgen etwa 20 Gärten und Höfen geöffnet und dann erst die Woche drauf, das heißt vom 3. bis zum 5. Mai, da wird das eigentliche Baumblütenfest oder das Stadtfest der Werderaner stattfinden mit dem Umzug und.
Und mit reichlich Alkohol, was in den letzten Jahren oft zu Problemen geführt hat, dass dann eben Randale und Chaos teilweise war, deswegen hat man das jetzt ein bisschen entzerrt, habe ich verstanden.
Ja, entzerrt und auch bedeutend verkleinert. Man hatte schon ein neues Sicherheitskonzept letztes Jahr aufgelegt, das hat auch gegriffen, also es gab wesentlich weniger Zwischenfälle, wesentlich weniger Straftaten und Übergriffe. Und trotz alledem hat man gemerkt, ups, war ein bisschen teuer, weil dieses das ganze Personal, Sicherheit etc. neues Konzept hat etwa 1 Million Miese aus den Kassen gespült, muss man in dem Fall sagen.
Okay.
Und von daher haben sich die Verantwortlichen gesagt, also wir machen das Fest natürlich, aber eben in einem etwas kleineren, überschaubareren und eben auch preiswerteren Rahmen. Und das wird jetzt sein.
Also dann an diesem Wochenende werden einfach mal Höfe bestaunt und sich die Baumblüte zu Gemüte geführt. Und ab nächste Woche wird dann ein bisschen gefeiert und dann werden die beschriebenen Obstbrände und Obstweine getestet.
Genau.
So ist es doch schön.
So soll es sein. Ein Familienfest ohne Haue.
Herrlich.
Der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitsgarantie BH1.
Gestern Mittag, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Damit sind wir zurück im Radio BH1 Stadtgespräch mit Steve Schulz und Uwe Schneider. Gestern Mittag kam eine Meldung hoch, wonach das Nachrichtenmagazin Cicero Daten und Unterlagen aus dem Wirtschaftsministerium freigeklagt hat. Jetzt sagen Sie, nanu, warum machen die denn das? Ja, da ging es um die wirklichen Entscheidungswege zum Atomausstieg der Bundesrepublik Deutschland. Da hieß es in den Akten, dass die Experten überhaupt nicht gefordert hätten, die Atomkraftwerke abzuschalten, dass es keinerlei Sicherheitsbedenken geben würde und ganz im Gegenteil, dass der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke für eine sichere und vor allem viel günstigere Energieversorgung der Bundesrepublik sorgen würde, als es aktuell der Fall ist. Das Ganze ist jetzt insofern der Skandal, weil uns aus dem Bundeswirtschaftsministerium in Form unseres geliebten Wirtschaftsministers Robert Habeck immer das ganze Gegenteil erzählt wurde. Steve.
Ja, das stimmt. Er wäscht aber seine Hände ein bisschen in Unschuld in dieser Frage, weil es jetzt wohl heißt, dass die verantwortlichen Mitarbeiter ihm die gefälschten Gutachten vorgelegt hätten und er so gar nicht die Möglichkeit gehabt hat, die andere wissenschaftlich fundiertere Meinung in irgendeiner Art und Weise zu berücksichtigen und in seine Entscheidung einfließen zu lassen.
Also er will damit sagen, es gab mehrere Gutachten, aber die relevanten wirtschaftlich pro AKW, also für Weiterbetrieb der Atomkraftwerke, ja, wirkenden Gutachten, die hat er nicht zu Gesicht bekommen. Ich habe jetzt in einer ersten Stellungnahme gehört, er hat das Ganze oder die Pressestelle hat es auf seinen ehemaligen Staatsminister, Staatssekretär Robert Greichen geschoben. Das ist ja genau der, der vor 2 Jahren gehen musste wegen zu vieler Verflechtungen mit der Industrie und auch zur Vetternwirtschaft, weil eben ganz viel genau Verwandtschaft und freundschaftliche Verhältnisse zu Herrn Habeck bestehen. Und es wurde sozusagen alles auf den geschoben. Ist denn das glaubhaft?
Naja, was ist glaubhaft? Das ist natürlich, man glaubt immer das, was man glauben möchte. Wenn man sich das ganze Konstrukt mal anschaut und anschaut, wie diese Informationen entstanden sind, wie sie präsentiert werden, wie sie an den, ich sag mal, Verbraucher oder an uns gelangen, auch über welche Kanäle, dann muss man sich fragen, ob das alles wirklich so transparent dargestellt wird momentan, wie es wirklich abgelaufen ist. Was mich dabei am meisten wundert, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist, nicht nur, dass es innerhalb dieses Ministeriums ein Skandal ist, wenn es wirklich so gewesen sein sollte, dass die ursprünglichen Gutachten verfälscht und völlig umgekehrt dem Minister dann vorgelegt werden, also Urkundenfälschung,
na, was in wessen Interesse eigentlich, ja.
Was mich am meisten daran wundert,
jetzt bin ich gespannt, ja,
dass die Medien, die ja eigentlich eine Kontrollfunktion haben sollten und den Regierenden auf die Finger schauen sollten, dass die auf dieses Thema so wenig anspringen.
Man kann sagen, gar nicht. Wie gesagt, gestern Mittag kam die Meldung. Und wenn Sie gestern Abend die Nachrichten geschaut haben, Tagesschau, Tagesthemen, Heute-Journal, nicht eine Sekunde wurde auch nur ansatzweise darüber berichtet. Heute Vormittag hat der Fokus sich ein bisschen drauf gesetzt. Die Bild-Zeitung, T-Online, einige kommen jetzt langsam nach. Die Tagesschau hat vor einer Stunde auch geschrieben, ja, der Wirtschaftsminister wehrt sich gegen die Vorwürfe. Gegen welche Vorwürfe eigentlich? Vorher wusste man ja gar nichts davon, wenn man nur ARD konsumiert hat. Und das ist schon ziemlich erschreckend. Wenn man vergleicht über die Spionageaffäre von diesem AfD-Menschen, Namen habe ich vergessen, da fordert man gleich den Rücktritt, ja, weil ein Mitarbeiter wohl etwas getan haben soll, Und hier gibt es ein ganzes Ministerium, was offensichtlich Daten und Akten fälscht und da wird überhaupt nicht darüber berichtet. Das ist so dieses zweierlei Maß, das hatten wir ja schon öfter mal. Ja, ja, das kann doch so nicht sein.
Ganz richtig. Wir hatten das in Corona-Themen, wir hatten es bei Nord Stream 2, wir haben es jetzt wieder bei dem Skandal im Ministerium. Also man muss sich schon wirklich mal die Frage stellen, was macht der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier und welche Position bezieht er und nimmt er seine Aufgabe als Kontrollmedium ist vielleicht ein bisschen zu viel, weil er ja nicht wirklich kontrolliert, doch kann kontrollieren, aber kann also Beobachtungsmedium.
Moment, die Medien sind die vierte Gewalt im Staat, genau, die Legislative, was haben wir noch, die Judikative und die Exekutive kontrollieren, genau, natürlich.
Genau, also von daher Kontrolle, ja, also beobachten und dann auflegen, wenn irgendwie was in die falsche Richtung geht. Und dieses Aufarbeiten bzw. das Darstellen, das Hinterfragen, das Investigative, was den Journalisten ja ausmacht, das findet in keinster Weise momentan statt.
Interessanterweise auch wenig in der Korrektur, denn wenn du mal schaust, der andere Skandal, der ja vor 2 Wochen aufgedeckt wurde durch dieses Multipolar, dieses auch Korrektivteam, die die RKI-Akten freigeklagt haben. Es gibt Leute, die wissen doch nicht mal, was RKI-Akten sind und was da los war. Ja. Für Sie, falls Sie es auch noch nicht gehört haben, wir haben ja nur mal kurz gesprochen vor 2 Wochen, da ist sozusagen im RKI während der Pandemie viel Aktenmaterial gesammelt worden, was freigeklagt wurde, was da passierte. Und in diesen Akten, die immer noch nicht ganz ungeschwärzt sind, ist sehr deutlich geworden, dass zum Beispiel Dinge wie Lockdown eher schädlich waren. Das waren den Experten klar, man sollte keine Lockdowns machen. Es war klar, dass bestimmte Impfstoffe eher sehr negativ wirken, ja, wie AstraZeneca. Man wusste, dass die Maskenpflicht keinen Sinn macht. Und das war alles klar. Und das wurde uns immer anders erklärt. Aber die Akten mussten erst freigeklagt werden. Und auf der anderen Seite gibt es dann ein Recherchenetzwerk, Korrektiv, du erinnerst dich, die, ja, über unsere Nachbarschaft sehr negativ gesprochen haben, ja, wo sich alle Vorwürfe der Deportation und was da alles für Terminologien benutzt wurden, vor Gericht mittlerweile bestätigt als niemals gesagt worden dargestellt haben. Und das, ja, korrigiert auch niemand, lustigerweise. Woran liegt das? Also wenn Sie uns jetzt gerade das erste Mal hören, wir sind ein Musiksender, wir haben aber eine hohe Nachrichtenaffinität, weil wir sagen wollen, ja, wir als Medien, wir haben keine Meinung zu haben, wir machen keine Politik, wir berichten drüber und wir wundern uns über viele Dinge, die im Augenblick in der Politik passieren, und wenn Sie uns da weiter folgen wollen, herzlich eingeladen sind Sie dazu, jeden Montag, Mittwoch und Freitag ab 18 Uhr im Radio BH1 Stadtgespräch.
Hallo Sie da draußen, danke fürs Einschalten. Ihr Radio BH1-Team.
Meine Hitsgarantie BH1.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? In dieser Woche gab es ein Urteil, was viele Feministinnen wahrscheinlich auf den Plan gerufen hat, denn der verurteilte Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist, ich will nicht sagen, freigesprochen worden, oder zumindest ist er erstmal entlastet worden in einem Prozess. Es liefen ja viele Prozesse gegen ihn wegen, naja, er hat sich nicht besonders fein der Damenwelt gegenüber verhalten, aber im New Yorker Prozess ist er jetzt sozusagen erst einmal freigesprochen worden, weil die Beweismittel gegen ihn wohl nicht so, ich will nicht sagen manipuliert waren, aber sie waren halt eher von überall hergezogen und hatten nichts mit dem Fall zu tun. Und letztendlich würde jetzt Harvey Weinstein von seinen 32 oder 30 Jahren Haft nicht mehr alle absitzen müssen. Er bleibt aber trotzdem noch im Knast, weil er parallel nicht nur in New York sitzt, weil er hat auch in Los Angeles verschiedene Fälle verloren. Insofern bleibt er noch dran und er wartet jetzt auf die Wiederaufnahme des Falles. So viel mal für Sie, wenn Sie sagen, ach, was war denn da los in Amerika? Warum gab es denn da so einen Aufschrei? Wenn Sie sagen, Politik und Medien sollten sich unbedingt immer getrennt voneinander halten, und wenn wir Kai Kniffke, den Vorsitzenden der ARD, wenn wir ihm Glauben schenken darf, sagt, wir haben nichts mit Politik zu tun, übrigens, er ist selber SPD-Mitglied, können wir Ihnen sagen, es gibt eine neue Hörfunkchefin der ARD. An der Spitze des Hörfunkstudios New York wechselt jetzt die ehemalige Pressesprecherin von Frank-Walter Steinmeier. Ich wollte es nur sagen.
So viel zu der Trennung Politik und Journalismus.
Ja. Aber von der Politik gibt es auch schöne Themen. Eine richtige Eselsbrücke zu den kleinen, flauschigen Wesen, die wir Tier nennen oder Katze.
Von der Politik zur Katze, die Brücke, die habe ich jetzt nicht verstanden.
Nicht so.
Aber es gibt tatsächlich eine ganz interessante Untersuchung, beziehungsweise die Stiftung Warentest hat Katzenfutter untersucht.
Oh.
Ja. Und das von dir so oft erwähnte Katzenfutter mit Mäusegeschmack war nicht dabei.
Ah.
Aber die Information war insofern ganz interessant, dass, es ist natürlich eine ganz neue Erkenntnis, dass Katzen Fleisch lieben.
Ach.
Ja. Sie essen lieber Fleisch als Veggie, und dass dieses vegetarische Katzenfutter sogar ungesund ist für Katzen.
Oh. Mhm. Nun sind also Katzen wahrscheinlich seltener dabei und holen sich ein Brokkoli-Röschen und bereiten das zu, sondern die werden ja eher eine Maus oder einen Vogel fangen.
Genau. Man sollte sich dann also bei dem Katzenfutter auch so ein bisschen nach den natürlichen Gegebenheiten vielleicht orientieren. Die Katzen werden selten dabei erwischt, irgendwelche Mohrrüben und Salate vom Feld zu mopsen. Das sind dann eher die Nager. Und die Katzen, die mögen dann die Nager doch lieber.
Apropos Nager.
Ja.
Es gibt jemanden, der klingt, als wenn er permanent nagt, aber eigentlich gar nicht nagt. Er hat nur so eine Artikulation wie ein Nager. Wer könnte das sein? Jemand, der aber sehr in Ungnade so gefallen ist, weil es passt irgendwie zu Harvey Weinstein indirekt. Und zu Alkoholmissbrauch passt es auch. Till Schweiger hat sich zurückgemeldet.
Ich habe jetzt vermutet, dass er es
ja,
ist.
Aber, ja, Till Schweiger hat sich zurückgemeldet und sagt, er verachtet Jan Böhmermann und Leute wie Oliver Pocher, weil die immer nur aus der Deckung auf irgendwelche Leute schießen und selber nie für ihre Fehler gerade stehen. Er hat sich jetzt wieder zurückgemeldet, weil er war wohl ganz lange auch in einer Art Reha für sich selbst, ohne jetzt richtig Probleme zu haben, und hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, meldet sich jetzt zurück und sagt, was er jetzt ganz furchtbar findet. Und er wollte eigentlich Jan Böhmermann mal so richtig eine klatschen. Und traf ihn tatsächlich auch in einer Lounge am Flughafen von der Lufthansa. Und sagt jetzt, ach, gut, dass ich es nicht gemacht hätte, hätte eine Schlagzeile gegeben. Oder?
Buchstäblich eine Schlagzeile, ne?
Eine Schlagzeile und ein schlagendes Argument passen ja irgendwie zusammen.
Super. Ich finde es aber schön, dass er wieder zurück ist, dass es ihm gut geht. Ich finde, er bereichert unsere Medienwelt.
Er ist zumindest einer, der kein Blatt vor den Mund nimmt.
Absolut.
Und man hat Schwierigkeiten, ihn zu verstehen, aber immerhin versucht es. Na, er macht seinem Namen nicht alle Ehre, er schweigt nicht, er spricht. Er müsste eigentlich Tom Sprecher heißen. Denke ich. So, in diesem Sinne, apropos Sprecher, wir beiden werden jetzt auch mal unsere Mikrofone rabriegeln und Sie haben jetzt wieder Spaß bei Musik mit Kopfwackelgarantie, denn das war schon das Radio BH1 Stadtgespräch.
Und wir wünschen noch einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende.
Super, und am Montag hören wir uns wieder.
Bis dann.
Alles Gute, Ihr
Steve Schulz
und Uwe Schneider. Guten Abend.
Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3, in Berlin und Brandenburg über DAB Plus Kanal 12D, im Internet per App oder bh1.de. Meine Hits-Garantie.